NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
17. August 1956. Das Bundesverfassungsgericht verbietet die KPD.
Also erst war ich angeklagt wegen Vorbereitung zum Hochverrat, dann ging die Sache nach Hamm, dann hat Hamm abgelehnt und nach Dortmund gegeben und hat gesagt, ist nur Staatsgefährdung.
Im Juli 1953 wird die 19-jährige Gisela Dette in Essen festgenommen und monatelang in Untersuchungshaft gesteckt. Die Anklage lautet auf Staatsgefährdung wegen ihrer Mitgliedschaft in der FDJ, der Freien Deutschen Jugend. In Ostdeutschland ist sie die Nachwuchsorganisation der SED. Im Westen ist die FDJ eigenständig und steht der Kommunistischen Partei Deutschlands nahe.
Ich wäre nach den heute bestehenden Gesetzen überhaupt nicht verurteilt worden, da man mir keine kriminelle Handlung, keine irgendwie geartete Tat nachweisen konnte.
Die Partei, die hat immer Recht und Genossen, es bleiben dabei. Denn wer kämpft für das Recht, der hat immer Recht gegen Lüge und Ausbeuterei.
Ich bitte Herrn Bundeskanzler sofort das Wort zu ergreifen.
Meine Damen und Herren, die Sowjetzonenregierung und die SED haben auf ihrem sogenannten Nationalkongress in Berlin und auf ihrem Parteitag mit nackten und dürren Worten die Anhänger der KPD bei uns im Lande aufgefordert, Revolution zu machen.
Kaum hat sich die junge Bundesrepublik eine demokratische Verfassung gegeben, setzt sie enge Grenzen, wer von der darin festgeschriebenen Meinungsfreiheit Gebrauch machen darf. Ende 1950 schürt Bundeskanzler Konrad Adenauer in seiner Regierungserklärung die Angst vor der roten Gefahr.
Wir sind fest entschlossen, von allen uns zur Gebote stehenden gesetzlichen Mitteln Gebrauch zu machen, um dieser Infiltration von Osten her entgegenzutreten. Sie werden gleich einen Kabinettsbeschluss hören, der zum Ziel hat, alle Anhänger des Kommunismus aus den Stellen der Bundesregierung rücksichtslos zu entfernen.
Dieses erste Berufsverbot für Kommunisten ist der Beginn einer Reihe von Gesetzen, die alle ein Ziel haben: die linke Partei in der jungen Bundesrepublik auszuschalten und den Widerstand in der Bevölkerung gegen die Remilitarisierung zu brechen. Der 74-jährige Bundeskanzler Adenauer warnt unablässig vor dem Feind im Osten.
Deutschland steht unmittelbar der sowjetrussischen Macht gegenüber. Im Falle einer russischen Aggression wären wir das erste Opfer.
Um die Sympathisanten im eigenen Land zu bekämpfen, stimmt der Bundestag zusammen mit der SPD im Sommer 1951 für das erste Strafrechtsänderungsgesetz. Gesinnungsstrafrecht nennt es Dieter Posser, der damals als junger Anwalt in der Essener Kanzlei des späteren Bundespräsidenten Gustav Heinemann arbeitet.
Es wurde ihnen Staatsgefährdung vorgeworfen. Das war ein ganz neuer Begriff neben dem klassischen Vorwürfen und Straftatbeständen des politischen Strafrechts wie Hochverrat und Landesverrat, war das ein dritter Strafabschnitt, den es überhaupt noch nie gegeben hatte. Anklänge gab es nur bei den Nazis, Heimtückegesetz und solchen Dingen. Man hat das damals bei den Nazis dazu benutzt, um Kommunisten also schon wegen Meinungsäußerungen umzubringen und mindestens in Konzentrationslager zu bringen. Und das lebte nun wieder auf.
Nahezu jede oppositionelle Aktivität oder Meinungsäußerung steht nun unter Hochverratsverdacht. Die Süddeutsche Zeitung spricht von einem Hexeneinmaleins der kollektiven Schuldvermutung. Dieter Posser schreibt Jahrzehnte später in seinem Buch »Anwalt im Kalten Krieg«:
Um die unpopuläre Wiederbewaffnung voranzutreiben, wurde von Adenauer das Schreckensbild einer zum Angriff auf Europa entschlossenen UdSSR entworfen. Parallel zum Kampf gegen den äußeren Feind ging man im Inneren gegen Kommunisten und deren echte wie vermeintliche Sympathisanten vor. Kriminalisiert wurden jedoch auch Anhänger der Friedensbewegung und Gegner von Adenauers Politik.
Im November 1951 beantragt die Bundesregierung schließlich beim Bundesverfassungsgericht, gleich zwei Parteien verbieten zu lassen: die KPD und die rechtsextreme Sozialistische Reichspartei. Das Verfahren gegen die SRP endet nach wenigen Monaten mit ihrem Verbot. Bei der Kommunistischen Partei Deutschlands ringt das Bundesverfassungsgericht über 4 Jahre. Der Präsident Josef Wintrich versucht sogar noch, Adenauer von der Rücknahme des Verbots zu überzeugen, erzählt der 90-jährige Jurist und Buchautor Heinrich Hannover.
Aber Adenauer blieb hart und der Gesetzgeber hat dann ja sogar eine Frist gesetzt, bis zu der der Senat entscheiden müsse über das Verbot, sonst würde die Zuständigkeit auf den anderen Senat übergehen.
Am Freitagvormittag wurde vom 1. Senat des Bundesverfassungsgerichts das Urteil im Prozess gegen die Kommunistische Partei in der Bundesrepublik verkündet,
meldet der RIAS, Rundfunk im amerikanischen Sektor.
Das Urteil stellte fest, dass die KP verfassungswidrig ist und erklärte die Partei für verboten.
Mit dem 17. August 1956 war das Ende der KPD besiegelt. In allen großen westdeutschen Städten stehen Polizeikommandos bereit, um den schon lange vorher vermuteten Karlsruher Richterspruch umzusetzen. Bis zum Nachmittag werden die 199 Parteibüros durchsucht und geschlossen, Druckereien beschlagnahmt, zentnerweise Propagandamaterial sichergestellt, Zeitungen verboten, das Parteivermögen eingezogen und zahllose Funktionäre verhaftet. Max Reimann, der KPD-Vorsitzende, und andere Führungskader hatten sich bereits in die DDR abgesetzt, um ihrer Festnahme zu entgehen. Max Reimann in einem späteren Interview.
Ich muss Ihnen sagen, dass in der faschistischen Diktatur die Kommunisten damals in Deutschland als einzigste Partei geschlossen gegen diese faschistische Diktatur aufgetreten sind. Und wir haben dafür Blutzoll gezahlt. Mehr als 10.000 Genossen von uns sind erschlagen und enthauptet worden. Mehr als 4 Jahre haben die Bundesverfassungsrichter in ihren Zimmern gesessen und haben sich bemüht, um dem Willen der Regierung Rechnung zu tragen, dass ein Verbot gegen die KPD durchgeführt werden kann. Das Bundesverfassungsgericht stand unter dem Druck der Adenauer-Regierung.
Die vielen Gesetze, die seit 1950 an der Existenz linker Gesinnung nagten, bestärken diesen Eindruck, meint der Rechtsanwalt Heinrich Hannover. Hinzu kam 1951 ein Erlass, der Beamte, die im Rahmen der Entnazifizierung ihre Position verloren hatten, nun wieder in den Staatsdienst zurückkehren ließ.
Durch das 131er-Gesetz wurde den aus dem Dienst wegen ihrer Nazi-Belastung entlassenen Beamten ein Recht auf Wiedereinstellung zugeteilt. Und das ist besonders auffällig und absurd, dass in dem gleichen Atemzug auch 1951 dann der Antrag auf Verbot der KPD gestellt wurde. Also das zeigt doch die Geisteshaltung, die damals in der Regierung und wohl auch in der Mehrheit der Bevölkerung, die ja bis vor kurzem Hitler zugejubelt hatte, noch herrschte.
Aus Misstrauen vor dem Wahlvolk hat der Parlamentarische Rat das Parteiverbot 1949 in Artikel 21 Absatz 2 in die Verfassung aufgenommen. Wohl wissend, dass Demokratie gerade von der Vielfalt ihrer Parteien lebt.
Hier darf jeder machen, was er will. Im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, versteht sich.
Alles, was nicht in die Richtung der adenauerischen Politik passte, wurde in den kommunistischen Verdacht gebracht. Und nach dem KPD-Urteil gab es ja diesen Gummiparagraphen Verstoß gegen das KPD-Verbot, nachdem jede Gesinnungsäußerung im kommunistischen Sinne zu Strafe führte.
Ein uferloser Tatbestand, meint Heinrich Hannover, der schon Anfang der 50er Jahre zum Anwalt von Kommunisten und ihren Sympathisanten wurde.
Das traf ja nicht nur Kommunisten, das traf ja auch Menschen anderer politischer Richtungen. Ich habe zum Beispiel einen der SPD nahestehenden Betriebsrat verteidigt beim Landgericht Lüneburg. dem vorgeworfen wurde, dass er bei einer Veranstaltung in Ost-Berlin gesagt hatte, die Deutschen müssten miteinander sprechen und nicht aufeinander schießen. Das stand dann nachher im Neuen Deutschland und wurde von westdeutschen Staatsanwälten gelesen und führte zu einer Anklage. Ich hatte gedacht, der Mann muss gut zu verteidigen sein, war er aber nicht.
Sagen Sie mal, sind Sie eigentlich Kommunist? Naja, hier darf jeder machen, was er will, im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, versteht sich.
Das Verbot der KPD war umstritten im In- und Ausland. Neben dem faschistischen Spanien war die Bundesrepublik das einzige westeuropäische Land, das Kommunisten aus dem öffentlichen Leben verbannte. Und nicht nur sie. Verdächtigt und verfolgt wurden auch die Gegner der Wiederbewaffnung oder Menschen, die offizielle Kontakte nach Ostdeutschland pflegten. Selbst die rote Nelke im Knopfloch konnte gefährlich werden, zumindest am 1. Mai. Es gab bis 1968 weit über 125.000 staatsanwaltliche Ermittlungen und zwischen 7.000 und 15.000 Verurteilungen, oft mit Haftstrafen ohne Bewährung.
Da gab es einen Paragraphen 6 des Bundesentschädigungsgesetzes, wonach Menschen, die eine Rente aufgrund ihrer Widerstandstätigkeit in der Nazizeit verdient hatten, diese Rente los wurden, ja, und wenn sie bekommen hatten, sogar zurückzahlen mussten, wenn sie wegen kommunistischer Tätigkeit verurteilt worden waren.
Sogar rückwirkend standen nach dem Verbot der KPD die Aktivitäten ihrer Mitglieder unter Strafe. Das heißt, sie wurden auch für Dinge belangt, die vor dem Parteiverbot lagen. Eine grundrechtswidrige Praxis, die 5 Jahre später vom Bundesverfassungsgericht gestoppt wurde. Die politische Justiz der 50er und 60er Jahre zeigt, auf welch wackeligen Füßen die Demokratie damals stand. Max Güde, 1956 erster Generalbundesanwalt und anfangs überzeugt von der Notwendigkeit einer Gesinnungsjustiz, zweifelt einige Jahre später.
Verfällt nicht eine freiheitliche demokratische Verfassung in einen unerträglichen Selbstwiderspruch, wenn sie zu ihrem Schutz einen ihrer eigenen Grundwerte, nämlich die politische Meinungsfreiheit, in so starkem Maße beschränkt, dass sie bestimmte Gruppen eben als Feinde der Freiheit von der maßgeblichen Mitwirkung bei der Bildung des Staatswillens ausschalten.
Dabei ist die 1918 von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht gegründete Partei keine Gefahr für die Bundesrepublik. Außer der Rhetorik einer Weltrevolution hat die KPD keinerlei Angriffe auf die Demokratie geplant. Das hat sogar der Verfassungsschutz später eingeräumt. Es ging um eine allgemeine Disziplinierung, vermutet später der Rechtsanwalt und langjährige Finanz- und Justizminister in Nordrhein-Westfalen, Dieter Posser, in einem Interview.
Es kam gar nicht darauf an, ob sie verurteilt wurden. Sie wurden sofort ausgegrenzt. Es gab ja besondere Kommissariate auch bei der Polizei, die gingen zu dem Arbeitgeber und sagten, wissen Sie eigentlich, dass hier bei Ihnen ein Staatsfeind arbeitet? Nein, sagten die, naja, natürlich äußerst bedenklich, ja, die sind sofort entlassen.
Das Gesinnungsstrafrecht hat 1966 die Große Koalition abgeschafft. Dennoch gab es 1972 unter dem SPD-Bundeskanzler Willy Brandt ein zweites Berufsverbot für Linke, den sogenannten radikalen Erlass. Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden, hatte Rosa Luxemburg die Messlatte für politische Toleranz gesetzt. Die Bundesrepublik lebt stattdessen bis heute mit dem inneren Widerspruch zu ihrer freiheitlich-demokratischen Verfassung. Das Parteiverbot ist gerade wieder sehr lebendig. Seit 2013 muss das Bundesverfassungsgericht zum zweiten Mal über ein Verbot der NPD entscheiden. Ein Akt der Selbstverteidigung oder ein Angriff auf die Meinungsfreiheit? So mahnte schon damals Generalbundesanwalt Max Güde.
Das ist das Dilemma einer Demokratie, bei einer Formel keine Freiheit für Feinde der Freiheit. Und man darf dieses Dilemma nicht verharmlosen.
Im Zeitzeichen erinnerten Anja und Doris Arp an das KPD-Verbot, das das Bundesverfassungsgericht am 17. August 1956 aussprach. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.